Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Unser erstes Thema heute ist Bowling. Nicht der Kegelsport, sondern der Maler Frank Bowling. Muss Ihnen nicht unangenehm sein, wenn Sie bei Bowling nicht zuerst an Kunst gedacht haben? Frank Bowling ist ein Spätberühmter, ein Späterkannter. Man könnte es auch so sagen, weil Frank Bowling ein schwarzer Maler ist, hat man ihn jahrzehntelang erfolgreich ignoriert. Seit ein paar Jahren, jedoch Stichwort Diversity, widmet man ihm große Ausstellungen, zum Beispiel im Haus der Kunst in München, in der Tate Modern in London. Und gestern hat er den Wolfgang-Hahn-Preis erhalten. Und das Kölner Museum Ludwig hat jetzt ein Bild von Frank Bowling für seine Sammlung erworben. Ein paar biografische Stichworte. 88 Jahre ist er alt, geboren in der Kolonie British Guiana. In London hat er studiert am Royal College of Art und er gilt als Meister der Farbfeldmalerei und des abstrakten Expressionismus. Genaueres jetzt von unserer Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Farbfeldmalerei und abstrakter Expressionismus. Ist das jetzt eine Mischung aus Rothko und Kandinsky?
Nee, nicht wirklich. Nein, ich kannte ihn vorher auch nicht und dass er einmal unter Okwue Enwesor ausgestellt hat in München im Haus der Kunst, ist an mir vorbeigegangen. Das liegt vielleicht an mir. Aber er reitet auch so ein bisschen darauf rum, weil er sagt eben, wir Schwarzen, bei uns wird alles reduziert auf das, dass wir schwarz sind. Er hat da sicherlich ein ganz frühes Trauma, als er von British Guiana nach England kam, um da zu studieren, zunächst seinen Militärdienst abzuleiten und dann zu studieren, hat er mal den zweiten Preis, also den silbernen Preis gewonnen, hinter David Hockney. Und alle haben dann gesagt, ja, wärst du nicht schwarz gewesen, hättest du den gekriegt. Aber Mascha, ich habe vor knapp einer Woche hier in dieser Sendung über Paula Rego berichtet, die Ausstellung in der Kästner Gesellschaft in Hannover, wo auch jeder sagte, die kannte keine, aber jetzt holt man sie raus, weil sie feministisch und so. Mhm. Dabei hat die selbst ein eigenes Museum in Portugal, hat zu der Zeit mit Bowling in London studiert, mit Lucien Freud, mit Frank Auerbach, mit David Hockney, also mit all diesen Größen. Und dann fragt man sich immer, eigentlich ist unsere Kunstszene so, dass alle, die gut sind, nicht wirklich durch den Rost fallen. Mhm. Also das ist so, das mit diesem Schwarzen und Bowling sagt auch, das erfährt man von ihm. Das ist das Tolle in dieser Ausstellung. Ein 12-Minuten-Film, der einer seiner drei Söhne gedreht hat, weil er jetzt auch nicht mehr so fit ist und auch nicht mehr kommen kann. Aber er geht noch täglich ins Atelier in London, wo er dann sagt, also unsere schwarze Kunst, wir müssen immer sozialkritisch sein. Und das bin ich nicht.
Mhm. Und diese Ja, und deswegen ist das ein Grund, weshalb er tatsächlich erfolgreich ignoriert wurde, weil eben seine Kunst nicht politisch war, wie man das vielleicht erwartet hätte in den 60er, 70er Jahren von einem schwarzen Künstler?
Ja, es ist diese Sache, er hält daran fest, ein Abstrakter zu sein. Und er meint eben damals, ich meine in London in der Zeit, gucken sich Auerbach, gucken sich Lucien Freud an, das war figurativ und das wollte er nicht. Und dann hat er auch das Gefühl, dieses Abstrakte, dieses scheinbar Beliebige, wurde abgelehnt. Und der ist dann nach New York gegangen, weil er gesagt hat, ja, in England, da gelten wir Schwarzen nicht. Und in New York, das ist so ein Schmelztiegel, da leben wir wie alle anderen, und dann ist er von West nach Ost gegangen, von Küste zu Küste, und hat gesehen, in Amerika ist es auch nicht viel anders, hat aber daran festgehalten, abstrakt zu malen.
Und Sie haben es ja schon gesagt, wer wirklich gut ist, der fällt nicht durch den Rost, auch wenn es ein bisschen länger dauert. In den letzten Jahren haben ihm ja große Häuser Ausstellungen gewidmet. Warum? Weil die Zeit endlich reif war?
Ich sag das mal so, er ist jetzt bei Hauser und Wirth, und wer in dieser Galerie ausstellt, der kann gar nicht schlecht, oder sagen wir so, der reüssiert auf dem Markt, der kommt von Ausstellung zu Ausstellung und wird gepusht. Und ich meine, wenn Sie denken, dieser Wolfgang-Hahn-Preis ist verbunden mit 100.000 D-Mark, und das heißt, diese 100.000 D-Mark kriegt er
nicht. Oder vielleicht Euro heutzutage?
Entschuldigung, 100.000
Euro. Macht nichts, es ist ein renommierter Preis.
Ja, und den kriegt er nicht Cash auf die Hand, sondern verbunden mit einem Ankauf. Und damit schmückt sich natürlich das Museum und sagt, wir haben jetzt ein Bowling. Und ihr anderen habt ihr nicht. Wir sind das erste deutsche Museum. Also das ist auch schon Marktgeschehen, was dahinter steht.
Und dieses Bild heißt Flogging the Dead Donkey, also den toten Esel auspeitschen. Dieses Bild hat das Museum Ludwig gerade erworben. Was ist das für ein Bild?
Also ein rotes Gewusel. Das ist rechteckig hoch. Es ist 1,2 Meter hoch und so 1,80 breit. Mhm. Und Sie sehen eigentlich mittig, das könnte auch so ein roter Karren sein. Das ist rostrot, es könnte auch Blut gemeint sein. Und er interpretiert das jetzt so, dass jemand da einen Esel drin gesehen hat. Und wir sagen doch auch, reite nie ein totes Pferd. Das heißt eigentlich Sisyphos. Und sein totes Pferd ist die abstrakte Malerei. Also mit diesem Esel, das sieht man nicht unbedingt. Aber es ist einfach, das sieht man in diesen 12 Minuten Film, wie seine Bilder entstehen. Der knallt die Farbe drauf. Der holt den Heizstrahler, dass das über Nacht trocknet. Mit Chemikalien, das fließt dann runter. Und was dann rauskommt, das könnte ein Esel sein, es muss es aber nicht.
Also aber ein Bild, was es sich lohnt anzusehen.
Ja, man kann nicht stundenlang davor stehen, aber man kann sich fragen, warum ein toter Esel?
Frank Bowling, gerade hat er den Wolfgang-Hahn-Preis erhalten und das Museum Ludwig hat eines seiner Bilder angekauft. Christiane Vielhaber war das, vielen Dank. Tun sich des Theaters Pforten auf, strömt ein der Pöbel in vollem Hauf. So konnte sich ein Grillparzer noch lustig machen über den Pöbelpublikum. Heute rollt man dem den roten Teppich aus, denn es strömt gar nichts mehr, schon gar nicht zuhauf. Vielerorts kleckern die Leute nur noch in die Vorstellungen. Warum? Darüber wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert. Vielleicht liegt es am Personal, das ist zu vogue. Vielleicht liegt es an den Inszenierungen, die sind vielleicht zu aktivistisch, zu diskursiv. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die Konkurrenz durch Sofa und Netflix. Ein schwacher Trost für die deutschen Theater, sie sind nicht allein. Auch im großen Theaterland Frankreich bleiben die Säle leer. Aber da ist man schon etwas weiter, was die Ursachenforschung angeht und mögliche Lösungen. Eberhard Spreng berichtet.
Die französischen Privattheater beklagen nach den Lockdowns der Corona-Pandemie einen Verlust von 40% ihres traditionellen Publikums. Anders als die öffentlich geförderten Häuser sind sie fast vollständig von Kasseneinnahmen abhängig. Es besteht also für sie akuter Handlungsbedarf. Alle haben begriffen, dass die Corona-Pandemie bislang langsam verlaufende Veränderungen in den Publikumsgewohnheiten beschleunigt hat. Einen der Gründe für das Ausbleiben des Publikums erläutert der Präsident des Syndicat National du Théâtre Privé, Bertrand Tamin. Wir haben festgestellt, dass die Vorhänge vor allem in Paris zu spät hochgehen. Und das führt dazu, dass wir Kunden gar nicht mehr erreichen, die in der Banlieue leben und spät abends keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nehmen wollen. Also wollen viele Theater jetzt früher anfangen, damit die Leute problemlos nach Hause kommen. 21 Uhr als klassischer Beginn der Aufführung im Privattheater, 20.30 Uhr bei den staatlich subventionierten Häusern, das dürfte es in Zukunft nicht mehr geben. Eine breit angelegte Studie, die ein Privattheaterverband in Auftrag gegeben hatte, liefert auch für die öffentlichen Theater wertvolle Anhaltspunkte. 48% der befragten Zuschauerinnen und Zuschauer gaben an, nach Corona nicht mehr ins Theater zu gehen und 23% tun es seltener. Auch hier bestätigt sich, einer der Gründe für das Ausbleiben des Publikums sind weite Wege. Am MC-93 in der Pariser Banlieue arbeitet David Sultan an Lösungsmodellen. Es gibt den Wunsch nach kürzeren Wegen hin zur Kunst. Wir arbeiten hart daran, ein Publikum zu gewinnen, das in einem Umkreis von 5 bis 7 Kilometern wohnt. Denn seit der Pandemie ist die Mobilität stark zurückgegangen. Die Strategie des MC93 für die bessere Publikumsbindung ist dem Kinobetrieb entlehnt. Statt komplizierter Abonnementsmodelle bietet das Theater im sozial schwachen Departement Seine-Saint-Denis eine Monats-Flatrate an.
Le pass illimité, c'est un modèle d'abonnement qu'on connaît souvent pour le cinéma.
Der Pass illimité ist ein Abonnement, das wir vom Kino übernommen haben. Er erlaubt den Zuschauern für alle Aufführungen der Saison das Datum für den Theaterbesuch frei zu wählen. Er kostet monatlich 7, 10 oder 14 Euro. Die Idee, die Neugier soll gefördert werden und die Bereitschaft zum Risiko. 7 Euro zahlen Menschen, die Sozialhilfe beziehen. 10 Euro kostet es für Einwohnerinnen und Einwohner des Paris-nahen Departements, für Arbeitssuchende und Lehrkräfte. Hälfte, 14 Euro müssen alle anderen bezahlen. Das Konzept leuchtet ein, denn der mit Abstand wichtigste Grund für das Fortbleiben des Publikums ist ein zu hoher Eintrittspreis. 68% der Befragten gaben das an. Andererseits bekundeten die 29%, die nun öfter ins Theater gehen als vor der Pandemie, sie wollten ihre Isolation überwinden, ihre Emotionen mit anderen teilen. Und sie wollen mehr vom Theater als nur kulturelle Unterhaltung. Die Kritikerin der Tageszeitung Le Monde, Brigitte Salino, sieht eine neue Publikumsgeneration mit neuen Bedürfnissen. Die Theater müssen Lebensorte werden, wo die Menschen gern hinkommen, um sich zu treffen, wo sie sich aufgehoben fühlen. Letzten Endes müssten sie den ganzen Tag geöffnet sein. Die Leute wollen nicht mehr nur einfach gediegen Theater konsumieren. Die neu ins Theater drängende Publikumsgeneration, die nun in wachsendem Maße die von Corona verschreckten Boomer ablöst, erwartet vom Theater Teilhabe, wie der Kultursoziologe Emmanuel Negrier feststellt. Es muss Publikumsclubs und Partizipationsmodelle geben, zum Beispiel indem man die Zuschauer an der Spielplangestaltung beteiligt oder regelrecht an der Entstehung der Projekte, indem Bühnenkünstler als Artists in Residence mit dem Publikum arbeiten. Zu spät, zu teuer, zu weit weg. Das ist der Befund für die Schwundkrankheit in französischen Theatersälen. Langsam, so sagt die Szene derzeit einhellig, kehrt das Publikum zurück und die Säle füllen sich wieder. Aber die Theater haben sich auch auf den Weg notwendiger Veränderungen gemacht.
Berichtet Eberhard Spreng. Und nicht nur die Theater haben reagiert, sondern auch die Politik in Frankreich. Sie hat einen Pass Culture auf den Weg gebracht, einen Kulturpass für junge Menschen. Das ist ein Guthaben von mehreren hundert Euro für Ausgaben im Kulturbereich. Und das steht jedem zwischen 15 und 18 zur Verfügung. Das kann er dann ausgeben für Bücher, Kino, Oper, Theater, aber auch Videospiele. Und an dieser Stelle eine kleine, vorurteilsbehaftete Frage. Wofür wird ein 15-Jähriger lieber sein Geld ausgeben? Für Theaterkarten oder ein neues Spiel für die PlayStation? Genau. Das bemängeln mittlerweile auch Kultureinrichtungen, aber der Staat möchte das Programm jetzt sogar noch aufstocken. Susanne Krause aus Paris.
Je vous prends 30 secondes de votre temps.
Staatspräsident Emmanuel Macron höchstpersönlich wirbt auf TikTok für den Pass Culture. Ob ihr nun Kinofans seid oder Fans von Museen, Romanen, Mangas, Videospielen, Theater, Rap, Metal oder alles zugleich, dafür gibt es nun den Kulturpass. Der bietet ab 18 Jahren 300 Euro Guthaben. Das könnt ihr nach Belieben für Bücher, Filme, Musik, Schauspiel, Ausstellungen, Konzerte ausgeben. Ihr braucht nur euer Konto per App aktivieren. Legt los! Kadessa Sanya hat die Kulturpass-App auf ihrem Smartphone schon längst installiert. Gerade holt die 18-Jährige, Tochter senegalesischer Einwanderer, mal wieder Mangas aus der Buchhandlung in der Pariser Vorstadt Pantin ab. Per App reserviert, per App bezahlt. Zudem listet die App kulturelle Angebote auf. Routiniert wischt Kadessa Sanya mit dem rechten Daumen über den Smartphone-Bildschirm. Das Angebot ist in 6 Kategorien gegliedert. Betitelt sind sie Applaudieren, Spielen, Lesen, Praktizieren, Anschauen sowie Begegnung. Am interessantesten finde ich die Sparte Praktizieren. Da kann ich mich für Kurse einschreiben, von Theaterspiel über Tanzen bis hin zu gestaltender Kunst. Die junge Studentin, angehende Kunstlehrerin, hat nur wenig Geld. Doch dank des Pass Culture war sie kürzlich im Zirkus und mehrmals im Theater, sogar in Paris. Für all das fehlte mir bislang das Geld. Der Kulturpass erlaubt mir, neue Horizonte zu entdecken und aus meinem Sozialbauviertel rauszukommen. Laut den jüngsten Zahlen von April haben 1,8 Millionen junge Französinnen und Franzosen ihr Passkulturkonto bereits aktiviert. Ein erstes kleines Guthaben erhalten nunmehr schon 15-Jährige. Zum 18. Lebensjahr sind es dann 300 Euro zur eigenen Verfügung plus weitere 200. Die fließen in den Topf der Schulklassen für kulturelle Gruppenaktivitäten. Verwaltet wird der Kulturpass von einer staatlichen Agentur. ans Kulturministerium angedockt. Sie studiert regelmäßig das Profil der Kulturpassnutzerinnen und Nutzer. Auf YouTube zieht Abteilungschefin Mondi Lamas Bilanz. Die App nutzen auch junge Leute, die nicht mehr in der Ausbildung oder die derzeit arbeitslos sind. Gut vertreten sind ebenfalls Heranwachsende aus dem ländlichen Raum. Drei Viertel aller via Passkultur getätigten Käufe betreffen Bücher, hauptsächlich Mangas. Musik, Streaming-Dienstabos, Konzertkarten, CDs 7%, Kino 5%. Künstlerische Aktivitäten, Mal- oder Tanzkurse, Kauf eines Musikinstruments 2%. Doch seit seiner Einführung wird Emmanuel Macrons Kulturpass auch kritisiert. Das Credo, er verleite zum Konsum kommerzieller Kultur. Nicolas Dubourg, Leiter eines freien Theaters in Montpellier, spricht für den Verband der darstellenden Künste.
Le Pass Culture en France est un bouleversement de l'approche de la politique culturelle.
Der Kulturpass sorgt für einen Umbruch in Frankreichs Kulturpolitik. Die zielte bislang darauf ab, die Kreation und Aufführung von Theaterstücken zu finanzieren, insbesondere künstlerisch sehr freie Werke. Mit dem Kulturpass jedoch wird nun nicht mehr das Angebot, sondern die Nachfrage finanziert.
La rupture du Pass Culture, c'est qu'elle ne finance plus l'offre. Elle finance la demande.
Es sei offensichtlich, so Dubourg, dass die Programmhinweise in der Kulturpass-App nicht ausreichen, um jene, die noch nie im Theater waren, in eine Vorstellung zu locken. Nur 2% der Pass-Kulturreservierungen betreffen den Bereich Schauspiel. Mehr junges Publikum für die Theater könnten womöglich die per Kulturpass finanzierten Schulaktivitäten bringen. Und die Pass-Kulturagentur ermuntert Bühnendirektoren, Themenschwerpunkte zu setzen, zum Beispiel Besichtigungen hinter den Kulissen. Denn das komme bei jungen Leuten gut an.
Susanne Krause über den Pass Kultur. Bei uns in Kultur heute hat sich der Vorsitzende des Kulturrats, Olaf Zimmermann, übrigens dafür ausgesprochen, dieses Modell auch für Deutschland zu übernehmen. Das ganze Interview finden Sie auch in der DLF-Audiothek. Die ist eine Erfindung der letzten Jahre und es ist völlig selbstverständlich geworden, Sendungen dann zu hören, wenn man selbst Zeit hat. Naturgegeben ist es quasi für alle unter 25, die sich so ihr Programm selbst zusammenstellen können. Völlig undenkbar war das vor vielen Jahrzehnten. Da hat man gehört, was einem die Herren Redakteure vorgesetzt haben. Und wie das klang, das kann man jetzt in Mannheim erfahren, im Technoseum. Das blickt zurück auf 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Eberhard Reuß war bei dieser Zeitreise dabei.
Achtung, Achtung! Berlin, 29. Oktober 1923. Live aus dem Voxhaus.
Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
Das lag schon lange in der Luft, erläutert Ausstellungsmacherin Anke Keller.
Hans Bredow, der war damals Telefunkendirektor und der hat ein erstes unterhaltendes Rundfunkprogramm gesendet. Bei Röhrensenderexperimenten 1917 war das während des Ersten Weltkriegs für die Schützengräben.
Die USA und Großbritannien waren nach dem Ersten Weltkrieg schneller auf Sendung, denn die deutschen Behörden mussten den Rundfunk erstmal regeln.
Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Ausstellungsmacher Martin Weiß nennt den Hauptgrund.
Die Nachrichten sollten politisch neutral sein, also nicht sozusagen Partei ergreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Konstruktion ist definitiv typisch deutsch und das Staatsverständnis, das daraus spricht, auf jeden Fall, ja.
100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Die Inhalte sind fast gleich geblieben, belegen die Hörbeispiele im Mannheimer Technoseum.
Die schöne Adrienne, Kindra, da, Radio, hat eine Hochantenne.
Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien. Das Spiel steht 6 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit immer noch 0:0.
Kindra, da, Radio.
Es gab Sport, es gab viel Musik, es gab für Kinder etwas, aber auch Kochkurse oder Schachlehrgänge. Das war ja so, dass es nur ein Programm gab für alle unterschiedlichen Personengruppen. Heute hat man Spartenprogramme, das gab es damals nicht.
Weshalb die Nazis es umso leichter hatten, ab 1933 den Rundfunk gleichzuschalten. Im Technoseum stehen dafür symbolisch 2 Dutzend der sogenannten Volksempfänger in Reih und Glied. Kuratorin Anke Keller.
Alle großen Hersteller in Deutschland mussten den Volksempfänger baugleich produzieren. Bis 1938 9,6 Millionen Mal verkauft. Das perfekte Propagandainstrument.
Die Lehre aus der NS-Diktatur: unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Vorbild der britischen BBC. Die Mannheimer Ausstellung setzt dazu auch eine optische Zäsur, führt die Besucher in ein heimeliges Wohnzimmer der 50er Jahre mit Radio und Fernsehapparat.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
Das Fernsehen wird am Anfang zur ernsthaften Konkurrenz für das Radio. Aber das Radio stellt sich dann auf die neue Situation ein, verlagert den Schwerpunkt vom Abend auf den Tag hin.
Von da an wird es immer kleinteiliger, unübersichtlicher. Was bleibt, sind museale Erinnerungen. Filmkameras, Tonbandgeräte, Hörfunk und Fernsehstudio aus der Zeit vor der Digitalisierung. Persönliche Hinterlassenschaften von Kuhlenkampf bis Gottschalk, dazu Heinblöd und Captain Blaubeer. Und vieles mehr. Kurator Martin Weiß.
Ich denke, dass jeder etwas hier wiedererkennt, was er selber mal entweder im Fernsehen gesehen hat oder im Radio gehört hat oder er vielleicht auch noch hören wird.
Und wie geht es mit Hörfunk und Fernsehen weiter im Zeitalter von Internet, Streaming, Podcast, YouTube, TikTok und Co.? Am Ende der Ausstellung warten Computerplätze auf das jüngere Publikum. Kuratorin Anke Keller.
Wir haben einen eigenen Bereich zum Thema Medienkompetenz, weil es genau in dieser digitalen Zeit so wichtig ist und weil immer mehr ja diese Gatekeeper-Funktion, die ursprünglich ja die Radio- und Fernsehsender hatten, dadurch immer mehr verschwindet, weil ja jeder zum Sender wird und über Social Media Inhalte produzieren kann. Das heißt, es wird immer wichtiger, dass man selbst auch verantwortlich schaut, welchen Medien und welchen Inhalten kann ich eigentlich vertrauen.
Zum Beispiel dem Deutschlandfunk. Der ist allerdings ein bisschen jünger als das Radio selbst. 100 Jahre Rundfunk. Eine Ausstellung dazu ist gerade im Technoseum in Mannheim zu sehen. Und jetzt an dieser Stelle wie immer aktuelle Nachrichten aus der Kultur. Heute mit Enne Seidel. Da geht es zuerst um die öffentliche Kulturförderung, genauer um das Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur.
Der Deutsche Kulturrat fordert große Galerien auf, ihre Corona-Hilfen aus diesem Programm zurückzuzahlen, wenn sie diese Förderung nicht wirklich brauchen. In dem Fall sei es eine moralische Verpflichtung dieser Galerien, die Mittel sofort zurückzugeben, damit sie zum Beispiel an Künstlerinnen und Künstler ausgezahlt werden können, die tatsächlich unter den Folgen der Pandemie leiden. Insgesamt sei das Corona-Hilfsprogramm der Bundesregierung, Neustart Kultur, aber wichtig und erfolgreich, betont der Kulturrat. Unsere Kollegen von Deutschlandfunk Kultur hatten diese Woche Recherchen veröffentlicht, nach denen die Neustart Kulturhilfen zum Teil sehr ungerecht verteilt wurden. Zum Beispiel auch an Galerien, die während der Pandemie sehr wohl gute Geschäfte gemacht haben. Die Ergebnisse der Recherche finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Nach Antisemitismusvorwürfen hat das Münchner Metropoltheater vorerst alle Aufführungen des Stücks Vögel des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad abgesagt. Zwei jüdische Studierendenverbände hatten die Inszenierung des Theaters scharf kritisiert. Das Stück mache Holocaust-Relativierung und israelbezogenen Antisemitismus salonfähig, so der Vorwurf. In einer Stellungnahme hat das Metropoltheater nun bedauert, dass die Inszenierung Menschen verletzt habe. Das sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen. Das Münchner Theater weist aber auch darauf hin, dass das 2017 entstandene Stück bereits an vielen Häusern in Deutschland, Frankreich und auch in Israel aufgeführt wurde. Noch nie habe es solche Vorwürfe gegeben. Dennoch werde das Stück vorerst nicht mehr gezeigt. Außerdem hat das Theater jüdische Verbände, Politikerinnen und Journalisten am kommenden Sonntag zu einem offenen Gespräch eingeladen. Die brasilianische Kultur hofft auf mehr Unterstützung durch den zukünftigen Präsidenten Lula da Silva. Nach dem Wahlsieg Lulas vor gut zwei Wochen habe sich die Stimmung in der Kulturszene bereits verbessert, sagt der brasilianische Künstler Ernesto Neto. Der künftige Präsident setze sich für Bildung und Kultur ein, außerdem auch für die Indigenen und die Afro-Brasilianer. Die Politik des bisherigen Präsidenten Bolsonaro bezeichnete Neto hingegen als brutale Attacke auf die Kultur. Bolsonaro hatte die Kulturförderung gekürzt und das Kulturministerium abgeschafft. Sein Nachfolger Lula da Silva hat bereits angekündigt, das wieder rückgängig zu machen. Der brasilianische Verband der unabhängigen Theaterproduzenten hofft, dass die neue Regierung vor allem in die Ausbildung und in die Schaffung von Arbeitsplätzen im Theaterbereich investiert.
Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Der Raketeneinschlag in Polen und die Reaktionen darauf sind dann eins der Themen. Am Mikrofon von Kultur heute war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.